Hallo und herzlich willkommen zum Fahrtenbuch-Podcast, dem Podcast für deinen Weg. Ich stelle dir regelmäßig die spannendsten Wegbegleiter vor, meine Wegbegleiter, die mich ein paar Stationen in meinem Lebensbus mitnehmen und Abkürzungen zeigen, auf die du oder ich oder wir nie so schnell gekommen wären und uns vielleicht mal nachjustieren an manchen Stellen, sagen, du, ich würde mal da lang gehen und lass doch den Weg lieber mal weg. Und auf meinen heutigen Gast freue ich mich ganz besonders. Es ist mir eine große Ehre, dass es klappt. Er hat, ich glaube, mit 7 Jahren Würmer auf dem Campingplatz verkauft und mit diesem Geld dann Spielzeugautos gekauft. Und eigentlich macht er heute nichts anderes. Er hat so ziemlich alles durch, was man beruflich ausprobieren kann, ob Obi-Verkäufer oder Obi-Weihnachtsbaum-Verkäufer, Mundharmonika-Verkäufer in den USA. Irgendwann war er auch noch Student für einen Tag.
Genau.
Und danach hat er sein erstes Unternehmen gegründet. Und heute ist er unglaublich erfolgreicher Seriengründer, Serienunternehmer, vor allem im Online-Bereich. Und nicht nur das, er zeigt auch dir als Coach und als Top-Speaker, wie auch du online richtig Gas geben kannst. Herzlich willkommen, Pascal.
Danke, Tobi. Ich freue mich, da zu sein. Vielen Dank für diese atemberaubende Anmoderation. Ja, hallo alle Zuhörer, Zuschauer und auf allen Kanälen.
Ich liebe das ja, erstmal so ein bisschen den Lebenslauf durchzugehen. Deswegen würde ich als erstes gerne mal wissen, wie warst du so als Kind? Hattest du große Träume und wie war das alles so?
Ja, ich glaube, ich hatte immer große Träume. Ich hatte eine sehr freie Kindheit. Blicke also zurück auf eine völlig glückliche Kindheit. So, wenn ich meine Kinder zurückdenke, finde ich alles toll. Ich habe viel gespielt, war nur draußen, habe fast nie Fernsehen geguckt und habe früh angefangen, ich glaube auch einfach Abenteuer so zu erleben und Unfug zu machen. Und ich glaube also, eines der Schlagworte, wenn man so eine Tag-Cloud, weißt du, so eine Schlagwortwolke bilden würde über die eigene Kindheit, würde bei mir stehen draußen und Abenteuer. War schön.
Mhm. Alles durchgemacht. Alles, was man ausprobieren kann, gemacht. Erde gefuttert, Würmer gegessen.
Ja, alles. Wirklich alles, alles, alles. Komplett durch.
Was war das Verrückteste?
Boah. Was war das Verrückteste? Ich habe so viele Sachen gemacht. Wir wohnten neben so einem Steinbruch und da war, aus meiner Sicht, war da zu wenig Wasser drin und da wohnten Flusskrebse und dann haben die Krebse da rausgeholt. Eimerweise und da war ich beinahe 8 oder was, ja, und habe die zu uns nach Hause in den Gartenteich gebracht. Was ich aber nicht wusste, ist, dass diese Kackkrebs immer zurück in ihr natürliches Habitat wollen. Dann sind die alle zurückgelaufen und sind bei uns auf der Straße leider ganz viele vom Auto überfahren worden. Dann bin ich als Kind, junger Jugendlicher, zu Fuß vom Wuppertal ins Sauerland marschiert, einfach zu Fuß 3 Tage lang. Ohne was zu essen, habe mich von Heuschrecken und selbstgefangenen Fischen ernährt. Also Sachen, so Sachen haben wir viel gemacht.
Wie kommt man dann da drauf, Regenwürmer zu verkaufen?
Ich fand das sehr naheliegend, weil das war 1988 im Campingurlaub auf Korsika. Da hatten wir unseren Campingplatz, unser Wohnwagen und das Zeltstand. War halt an so einem Weg. Und an einem Weg gingen Angler immer her. Morgens hin, abends zurück. Also im Prinzip ganz Tag ging der Angler her. Und Angler, Würmer, okay. Und ich wusste, wie ich Regenwürmer kriege. Nämlich Messer in den Boden stecken, hin und her wackeln, dann kommen die raus. Und dann habe ich so einen Campingstuhl dahingestellt, einen Campingtisch, und habe Regenwürmer in so durchsichtigen Becherchen verkauft. Und habe einfach hingesetzt und gesagt, hallo, brauchen Sie Regenwürmer? Und habe... Ich weiß gar nicht, wie viel, aber ich glaube, ein Becher Regenwürmer für 1 Franc war das damals noch. Ein Franc. Und für 3 Franc konnte ich mir ein Spielzeugauto in dem Kiosk auf dem Campingplatz kaufen. Und ich habe mir in diesem Urlaub wirklich viele Spielzeugautos gekauft. Das war so mein Hauptantrieb. Ja.
Aber das kam dann intuitiv einfach so aus dir raus, oder?
Ja.
Geil. Weil ich habe auch einen befreundeten Unternehmer, der bringt jetzt gerade seinem Kind bei, dass Geldverdienen einfach geht. Die haben sich im Internet Seife zum Selbermachen bestellt und der kleine Bub vertickt jetzt gerade Seife, hat damit auch schon 120 Euro verdient, gar nicht so schlecht, aber da muss der Papa richtig nachhelfen und du hast es ja ganz von selber gemacht.
Ich habe es tatsächlich ganz von selber gemacht und warum, weiß ich nicht. Ich wollte immer schon, ich habe irgendwie Geschäfte machen immer fasziniert, immer. Weil mich das Thema Geld hat mich so fasziniert. Aber dazu eine nette Geschichte. Wir wohnen in so einem Naturschutzgebiet hier in Düsseldorf und bei uns ist so ein großer Parkplatz vorm Haus, wo die Wanderer parken. Und da habe ich auch im Winter mit meinen Kindern zusammen, ich gesagt, okay, ihr wollt Geld verdienen, ihr wollt irgendwie ein Playmobil-Haus kaufen, ich bringe euch bei, wie es geht. Und dann haben wir Kakao gemacht und einen kleinen Stand aufgebaut und Kakao verkauft. Und dann habe ich denen aber gesagt, hey, ihr macht mehr Geld, wenn ihr nicht nur Kakao verkauft, sondern kleinen, mittleren oder großen Kakao verkauft. Und, weil dann die Frage nicht mehr ist, wollen wir einen Kakao, ja oder nein, sondern wollen wir einen kleinen, mittleren oder großen Kakao?
Nein.
Ja, eben, das hat super funktioniert. Also von daher, ich weiß nicht, woher das so kommt bei mir, aber das war immer schon da. Das hat mich echt fasziniert, wirklich fasziniert.
Wie war es mit den Eltern? Unternehmereltern oder ganz klassisch normale Laufbahn?
Sehr erfolgreichen Vater, Management-CEO-Level, aber nicht im eigenen Unternehmen. Mhm. Und von daher würde ich sagen, der hat mir aber schon sehr freies und damit auch unternehmerisches Denken beigebracht. Also der hat mir sicherlich immer irgendwie so die Denkweise vermittelt, alles geht und wenn du was willst, musst du dich nur darum kümmern, dann geht das schon.
Mama?
Hausfrau, sehr bodenständig, nicht, sagen wir mal, als ich mich selbstständig gemacht habe, war das jetzt nicht unbedingt mit einem Hurra-Ruf von ihr verbunden.
Okay. Wie ging es dann weiter vom Regenwürmer-Verkäufer? Du bist ja dann sicher irgendwann auch mal in die Schule gegangen, oder?
Ja, total. Ab und an bin ich auch in die Schule gegangen. Nee, ganz normal. Ich habe Abitur gemacht und dann damals als gab es bei mir, ich war noch der letzte Jahrgang, der entweder Bundeswehr oder Zivildienst machen durfte. Ich habe Zivildienst gemacht und habe mich dann parallel beworben in einer Universität, um da zu studieren, in Wittenherdecke, so eine private Wirtschaftsuni. Da hieß es dann aber, nee, sie brauchen 2 Jahre Berufserfahrung. Mhm. Also tatsächlich als Voraussetzung, da zu studieren. Und das habe ich dann mir so zusammengestellt, dass ich so ein Management-Trainee-Programm in verschiedenen Unternehmen absolviert habe, Mr. Minute, Eismann, noch ein paar andere Läden. Und das war dann auch da, als ich in Australien und in den USA gelebt habe, jeweils für ein paar Monate. Mhm. In den USA hat Mundharmonikas am Telefon verkauft. Und dann hatte ich damit so die 2 Jahre rum und habe mich dann da beworben. Bin auch so weit gekommen, dass sie mich eingeladen haben. Da bin ich aber nie hingegangen, weil mir dann schon irgendwie klar war, boah, nee, irgendwie so ein Elite-Studium, ich weiß nicht, ob das Richtige für mich ist. Mhm. Habe ich dann eingeschrieben in Wuppertal, an der Wuppertaler Universität für Wirtschaftswissenschaften, war einen Tag da. Und habe dann mein Unternehmen halt richtig gegründet und war seitdem nie wieder da.
Haben die sich eigentlich irgendwann nochmal gemeldet? So, Entschuldigung, wir hätten dich gerne wieder, wenn du schon einen Tag mal da warst. So jemand wie dich brauchen wir?
Nee. Also so jemand brauchten die damals ganz bestimmt nicht, weil ich wirklich voll chaot war. Und das ging dann ganz normal über Exmatrikulation seinen Weg. Ne? Ja, und dann... Ja, dann ging das los mit 22, erstes Unternehmen und große Klappe, nichts dahinter, würde ich mal sagen. Aber dennoch kann einem eine große Klappe und ein großes Herz im Sinne von viel Mut ja auch helfen. Und mit der Zeit, als ich dann auch so ein bisschen reifer wurde und verstanden habe, ah ja, Moment mal, also nicht immer nur weiß ich nicht, was den Luftikus sein, sondern auch mal ein bisschen Substanz dahinter packen. Und vor allen Dingen, als ich eine Sache verstanden habe, arbeite härter an dir selbst als an deinem Job oder an deinem Business. Also learn before you earn, fing es dann langsam an, besser zu werden und Erfolg zu kommen. Nachdem ich aber auch eine erste schlimme Pleite mit Insolvenz und sowas hinter mir hatte. Also ja, die ganze Klaviatur einmal durch.
Nimm uns da mal rein in die Pleite. Wie war das? Wie ist die entstanden? War das das riesengroße Ding und dann irgendwie doch nicht? Weil ich habe lustigerweise gestern von jemand, der mir zu dem Podcast eine Nachricht geschrieben hat, der gesagt, diese ganzen Erfolgsgeschichten, die sind ja super cool zum Zuhören, aber er hätte gern auch mal so eine richtig krasse Niederlagengeschichte, um sich selber auch da jetzt gerade nicht zu blöd zu fühlen. Ich glaube, dass der gerade in einer ziemlichen Niederlage drin steckt.
Klar. Also das war so in meiner ersten Unternehmensphase, insgesamt habe ich 3 Stück, das war die erste und tatsächlich auch so die erste Geschäftsidee. Geschäftsmodell eigentlich gut, aber eine Sache wurde mir zum Verhängnis, nämlich das Thema Geld. Ja, natürlich, das Thema Geld, ne? Weil als Existenzgründer, ich habe irgendwie mal gelernt, ja, Umsatz ist wichtig und dann lernst du, Gewinn ist auch wichtig. Aber was ich nie gelernt hatte, war, dass Cashflow eben auch wichtig ist. Ja, das ist ein Unterschied zwischen du hast Umsatz und du hast auch Geld am Konto. Und ich bin in diese klassische Falle reingelaufen, im dritten Jahr der Unternehmung kam das Finanzamt und sagte, hey, das ist ja alles toll, jetzt Steuernachzahlung für Jahr 1 und Jahr 2 und ach im Übrigen, weil es so schön ist, Vorauszahlung für Jahr 3. Und dazu war ich schlichtweg nicht in der Lage. Das konnte ich nicht mehr bedienen. Dann konnte ich Lieferanten, Dienstleister nicht mehr bedienen und damit hat sich ein großer Berg Schulden angehäuft. Dann bin ich noch verklagt worden von Franchise-Partnern, die wir damals hatten und eben auch auf Rückzahlung ihrer Eintrittsgebühren und so. Und dann war das ein echt fettes, sechsstelliges Sümmchen. Mhm. Und ja, das war natürlich dramatisch für mich. Ne? Ich war irgendwie gerade 23, 24, habe ja nie was Böses im Schilde geführt. Das einzige Böse, was ich mir persönlich richtig habe vorwerfen kann, ist, dass ich mir viel zu früh einen Sportwagen gekauft habe, was einfach dumm war. Aber gut, das ist halt, okay, mit 24...
Ist das dann, cool?
Ja, genau. Man denkt, das ist cool. Aber es war natürlich wirtschaftlich völlig dumm. Und auch einfach unangebracht. Das weiß ich halt heute mit 40. Das wusste ich damals nicht. Und ansonsten hatte ich immer nur, gute Absicht. Also wirklich. Ich würde mich als jemand, ich bin sehr ehrlich. Ich fahre echt nach der Maxime immer, dass alle Beteiligten mit einem Win rauskommen aus Situationen. Und deswegen hatte ich auch damals eigentlich, ich habe mich stark hinterfragt, habe aber festgestellt, nee, Pascal, eigentlich bist du ein netter Kerl. Ne? Also es ist umgelaufen, viele sind auch auf Geld sitzen geblieben, ich auch. Mhm. Aber eben nicht, weil ich irgendwie Leute betrogen habe oder irgendwie schlimme Machenschaften gemacht, sondern weil ich einfach schlichtweg dumm war und das fehlende, das Wissen nicht da war. Mhm. Aber wie habe ich weitergemacht? Für mich war das, ich habe das zur Kenntnis genommen und wusste auch, okay, das ist jetzt eine harte Phase. Und der Gerichtsvollzieher hat bei mir zu Hause die Tür aufgebrochen. Der hat mich echt mehrfach besucht.
Scheiße.
Ja, mit allem wegnehmen, was er hasst und so, die klassische Nummer. Aber mir hat das gar nicht so richtig viel ausgemacht. Mhm. Weil ich so wusste, ja, okay, muss er jetzt durch. Ich habe immer nach dem Prinzip gelebt, Selbstverantwortung. Also ich habe nie die Schuld auf andere geschoben. Immer nur gesehen, okay, das ist jetzt die Situation. Verantwortlich bin ich. Also weil es bringt schlichtweg nichts, auf irgendjemand zu zeigen. Und dann habe ich gesagt, okay, wie komme ich da jetzt raus? Und ich habe immer Engpass konzentriert gedacht. Also immer überlegt, okay, was ist der Engpass, den ich lösen muss, um aus der Situation rauszukommen oder um mein Ziel zu erreichen. Und dann habe ich einfach geguckt, was muss ich tun? Habe für mich festgestellt, Geschäftsmodell war gar nicht so schlecht, aber ein paar Schwachstellen im Geschäftsmodell habe ich ausgemerzt. Dann habe ich eine Geschäftspartnerin gefunden, mit der ich das gleiche Geschäftsmodell dann mehr oder weniger das gleiche nochmal neu aufgesetzt habe, aber jetzt mit neuen Ansätzen drin, die das haben erfolgreicher werden lassen. Mhm. Und das ging dann richtig ab. Das ging dann richtig ab. So weit, dass ich das dann auch meine Anteile habe verkaufen können. Das war dann im Jahr 2007. Ja. Damit war die erste Phase Unternehmertum rum. Ja, reich war ich da immer noch nicht. Was ist reich? Ist ein großer Begriff.
Ja.
Aber es war auf jeden Fall schon mal nicht schlecht.
Wie bist du dann da irgendwie wieder rausgekommen? Also ich meine, diesen Mut zu haben, dann zu sagen, okay, das war jetzt richtig scheiße, aber ich mache das, was gerade noch richtig scheiße war, einfach nochmal. Da muss man ja auch dicke Eier in der Hose haben.
Ich finde gar nicht. Ich hatte es aber auch leicht, weil ich war noch nicht verheiratet, keine Kinder und nichts. Dementsprechend, wo ist das Risiko? Also, weißt du, mir fiel das überhaupt nicht schwer. Gar nicht schwer, sondern für mich war das Naheliegendste überhaupt, das einfach nochmal zu machen. Mhm. Das war so vollkommen klar. Und ich fand es auch nicht mutig, das nochmal zu machen, sondern vielleicht war das wie damals so dieses Regenwürmer verkaufen, so, ja, das ist naheliegend, dass ich das jetzt tue. Mhm. Also, ich glaube, es ist auch so ein innerer Kompass, der dich in eine Richtung treibt. Mhm. Und den habe ich, glaube ich.
Mhm. Immer und schon dann, gehabt. Und dann nach diesem heftigen Schlag in die Fresse, da ging es ja dann ziemlich positiver weiter, oder?
Ja, geschäftlich auf jeden Fall ging es positiv weiter. Ich glaube, weil ich immer gut da drin war, auch gute Leute zu finden. Mhm. Und weil ich da sehr stark angefangen habe, an mir selbst zu arbeiten. Im Sinne von, okay, ich habe angefangen zu lesen. Lesen heißt ein Buch die Woche. Das ist also wirklich viel, viel gelesene Fachbücher und wurde immer besser im Thema Vermarktung und im Thema Unternehmensaufbau. Mhm. Das haben dann eben auch meine Geschäftspartner gemerkt und gesagt, boah, hoppla, der Junge, der macht sich aber, der entwickelt sich, der wird gut. Mhm. Und ja, die waren wesentlich älter als ich und haben dann gesagt, auf den setzen wir, das machen wir. Weil die haben halt immer gemerkt, ich bin eine ehrliche Haut, ich bin am Ende ein guter Kerl. Ja? Also ist tatsächlich. Und ja, damit wurde das dann erfolgreicher. Aber ich muss auch fair dazu sagen, alleine bin ich nicht gut. Ne? Also ich habe immer die entsprechenden Teams gehabt mit gleichberechtigten Partnern und versucht, Kompetenzen, die ich nicht habe, auszugleichen. Das war sicherlich auch einer der Punkte, dass ich gemerkt habe, ah, im Moment mal, gewisse Dinge liegen mir halt einfach nicht.
Ja, also
wie zum Beispiel, ich wäre kein guter CFO. Also mich ans Zahlenwerk zu setzen, ich bin zwar sehr analytisch und was Vertrieb angeht, bin ich auch echt gut in Zahlen, aber kaufmännische Geschäftsführung, Finanzen, das ist nicht mein Thema. Mhm. Und irgendwann habe ich mal gelernt, okay, es macht Sinn, das Prinzip Stärken anzuwenden. Mhm. Und, das habe ich dann getan.
Das heißt, du warst nicht nur einfach auch ein geiler Typ, sondern du hast es auch geschafft, geile andere Typen um dich rumzuscharen und mit denen gemeinsam dann was zu machen.
Genau.
Wie bist denn du dann in dein erstes Online-Geschäft reingekommen?
Das war 2004 ungefähr, ging es so richtig los mit Online. Ich hab mich immer mit Direktmarketing auseinandergesetzt. Also ich war ein Fan von Direktmarketing und wenn du in den USA nach den Direktmarketing-Profis suchst, was ich getan habe, kommst du irgendwann zwangsläufig auf Online-Marketing, weil Online-Marketing ist Direktmarketing. Und dann habe ich mich mit einigen Online-Profis aus den USA beschäftigt. Corey Rudel beispielsweise, einer davon, der ist aber leider schon verstorben. Und dann festgestellt, boah, ey, Infoprodukte verkaufen, das ist interessant. Mhm. Und wir hatten damals dann auch schon eine kleine Webseite, so ein kleines Online-Portal. Und dann habe ich gesagt, ey, aber ich könnte auch Informationen verkaufen auf diesem Portal. Ja, und das habe ich dann gemacht. Und ging das los. Und dann, wie das halt oft so ist, ein Stein kaut auf den anderen und irgendwann stellst du fest, boah, hoppla, da ist mal viel draus geworden.
Im Endeffekt machst du ja heute auch das mit so viel mehr Expertenwissen. Wie kam dann die Idee von mehr Geschäft, wo du ja heute gerade drin sitzt?
Mehr Geschäft haben wir gegründet 2013. Und ich habe 2008 mich dann in meiner zweiten unternehmerischen Phase beteiligt an einer Nagelstudio-Kette mit meinem Geschäftspartner zusammen. Mhm. Und dann,
warum? Zur Hölle?
Ja, weil mir, das ist eine gute Frage, weil mir das Geschäftsmodell in der Regel eher egal ist. Mhm. Aus meiner Sicht müssen ein paar Voraussetzungen stimmen beim Geschäftsmodell, sodass ich sage, ja, okay, ist gut. Aber viel wichtiger als das Geschäftsmodell war mir an der Stelle der Partner, mit dem ich das gemacht habe. Das war ein Unternehmer, das ist ein Unternehmer, der ist 10 Jahre älter als ich, einer der erfolgreichsten Internetunternehmer in Deutschland, sehr bekannte Persönlichkeit.
Okay.
Und der hat mich kennengelernt und gefragt, Mensch, Herr Fey, wollen Sie sich da nicht noch mit beteiligen? Und ich war gerade in dem Zuge, meine Unternehmung, also meine Anteile zu verkaufen. Und dann habe ich gesagt, okay, ich mache das. So, und dann damit hatten wir die Nagelstudio-Kette. Darüber sind wir dann an unseren Kosmetik-Großhandel gekommen und das war dann so in der zweiten Phase endlich dann nach 3 Jahren Ebbe, wurde dieses Ding dann erfolgreich, weil die Nagelstudio-Kette haben wir nicht gut hingekriegt. Das war also ein Totalausfall. Aber auch da wieder durchhalten, immer weitermachen. Und dann kam der Kosmetik-Großhandel um die Ecke, den haben wir kaufen können aus der Insolvenz heraus. Mhm. Und den habe ich dann aufgebaut innerhalb von 7 Jahren ungefähr. Von, als wir es übernommen haben, hat das Ding vielleicht noch gemacht, 40.000 Euro Umsatz im Monat, also irgendwie so 5,5 Millionen im Jahr, aber defizitär, auf 10 Millionen Euro Jahresumsatz. Und dann habe ich meine Anteile verkauft im Juli 2015. Und ja, bei dem Unternehmen haben wir halt richtig Online-Marketing angewendet. Ich habe dann ein E-Commerce-Geschäft draus gemacht, ein richtiges Versandhandelsgeschäft, also mit die gesamte Klaviatur des Online-Marketings, aber auch des Offline-Direkt-Marketings. Und darüber bin ich dann in den Stammtisch reingesetzt. Immer ein Unternehmer-Stammtisch hier und Unternehmer-Stammtisch da. Und dann haben wir da so ein bisschen Mastermind betrieben, so nennt man das ja. Und dann haben die gesagt, ey, die ersten haben angefangen zu sagen, ey, was hast du da, das ist ja krass, was du da gemacht hast. Kannst du das, wir haben so eine interne Firmenveranstaltung, da sitzen 30 Mann, kannst du da mal einen Vortrag drüber halten? Ich so, ja, klar, mach ich. Und so habe ich angefangen, auf einmal, weil Leute gefragt haben, wie hast du das gemacht, habe ich angefangen, Vorträge zu halten. Und dann wurde irgendwann die Online-Marketing-Szene auf mich aufmerksam und habe mich gefragt, boah, kannst du, wir haben ja so einen Internet-Kongress, kannst du da mal sprechen? Und dann Bühne bringen, Bühne. Und vom Sprechen kamen noch mehr Sprecheraufträge, immer größer wurden die Vorträge. Und dann kamen auf einmal Leute auf mich zu und gesagt, boah, Herr Feier, das ist ja toll, machen Sie auch Coachings? Und ich sage, ich mache keine Coachings, ich verkaufe Nagellack. Ja, auch Mentoring. Ja, aber dann wurde das immer mehr. Das wurde immer mehr, die Nachfrage wurde immer mehr. Und dann habe ich irgendwann mit meiner Frau gesprochen, ich sage, Mäuschen, ich würde das schon reizen, was hältst du davon? Und dann hat sie gesagt, du, wenn du da Spaß danach hast, mach das. Mhm. Ja. Und da war dann so eine Idee geboren, dass wir sagen, okay, aber wenn wir es machen, wenn wir Coachings geben, dann aber mit einer klaren Positionierung. Die Positionierung ist, wir sind die aus der Praxis. Weil wenn man sich die Online-Marketing-Szene anguckt, dann sind halt ganz viele, die als Coach auftreten, als Experte, aber die haben halt noch nie ein richtiges Unternehmen aufgebaut. Ja. Dann habe ich gesagt, okay, da würde ich mich gerne abgrenzen. Wir sind die aus der Praxis und ich habe immer gesagt, wir machen die Motorhaube von unserem eigenen Unternehmen auf, lassen die Leute drunter blicken und die schlau sind, machen halt das nach, was funktioniert bei uns. Ja. Und so ist Backcast entstanden.
Weil du 16 Jahre lang, 20 Jahre lang ausprobiert hast, was funktioniert, nicht funktioniert und so weiter. Genau. Jetzt, wo du gerade diese, ich sag mal, Erfolgsstory erzählst, würdest du das anderen auch mitgeben, die jetzt gerade so auf dem Weg sind, in diese Coach-Richtung zu gehen, zu sagen, oh, ich bin ja so gut, mich hat zwar noch nie in meinem ganzen Leben angefragt, aber ich möchte unbedingt Menschen was mitgeben. Würdest du auch denen mitgeben, dass sie sich in dem Bereich herantasten und loslegen? Oder ist es möglicherweise besser, da erstmal irgendwie noch das Fundament auszuheben und zu sagen, jetzt mach mal irgendein Business und dann kannst du drüber erzählen?
Also, weißt du, weil,
Pascal, ich gucke mir dann so diese YouTube-Landschaft an und da gibt es dann irgendwie so einen Vogel, der erzählt mir mit seinen gefühlten 11 Jahren, wie Rhetorik richtig funktioniert und ich irgendwie so, aber der hat dann irgendwie 200.000 Follower, das passt dann irgendwie nicht zusammen.
Die Frage, glaube ich, muss ich auf mehreren Ebenen beantworten. Erstmal ganz grundsätzlich finde ich, wer den Esprit hat und den Mut hat zu sagen, hey, ich bin Coach, Experte in folgendem Bereich und ich positioniere mich da jetzt auch als Coach und helfe anderen Kunden, das finde ich gut, unbedingt machen, also umsetzen. Erster Teil der Antwort. Zweiter Teil der Antwort lautet, Authentizität ist wichtig. Bedeutet also, ich würde immer schauen, dass ich auch Track Record einfahre, bedeutet also in der Praxis irgendwo auch Expertise aufbaue, die mehr ist als nur der theoretische Berater zu sein. Mhm. Wenn man da keine Chance zu hat, dann ist es halt so. Das ist vielleicht auch nicht zwingend nötig, aber ich finde es gut. Ich fand es auch nicht gut, weil bei uns ist es ja so, jeder Online-Coach, der startet und noch nie ein eigenes Unternehmen aufgebaut hat, der im direkten Vergleich mit mir, ohne mich jetzt irgendwie besonders loben zu wollen, aber verliert er ja immer.
Ja.
Ja. Ja. Und daher ist das dritte, der dritte Teil der Antwort lautet Positionierung. Angepasst auf die eigene Erfahrungswelt, die man hat, sollte man eben auch seine Positionierung abstimmen. Mhm. So. Bei mir war das relativ klar. Ich habe gesagt, okay, ich habe nun mal diese Erfahrung, also nehme ich das aktiv mit in meine Positionierung rein. Wenn ich das nicht habe, kann man wahrscheinlich auch da was Schlaues aus der Positionierung machen, ohne jetzt konkret aus der Pistole geschossen sagen zu können, was, aber so würde ich die Frage beantworten.
Okay. Was mich vorhin interessiert hat, als du das erzählt hast, hast du so eine Start-up-Vergangenheit, dass du wirklich so schlaflose Nächte, Tage und Nächte nicht durchgepennt hast, diese Stunden, Jahre im Büro verbracht hast? Das schon.
Ja. Also die ersten Jahre waren auf jeden Fall 100-Stunden-Wochen mit im Büro schlafen, unterm Schreibtisch. Also wirklich. Würde ich das immer jedem raten? Nee. Aber weißt du, Ich bin auch ein Freund von offenen Worten. Ich halte von dieser schön geredeten Szene da draußen nichts, die sagt, ja, Arbeit muss aber leicht sein. Und wenn du es dir so leicht machst, dann wirst du auch erfolgreich und so. Das ist aus meiner Sicht ziemlicher Bullshit. Mhm. Ich glaube, dass auch der Erfolg viel damit zusammenhängt, wie man selber bereit ist, sich auch zu quälen. Mhm. So ist das nun mal. Mhm. Damit sage ich nicht, dass man nur durch Qual zum Erfolg kommt, das sage ich nicht, aber in der Regel ist harte Arbeit nun mal nötig.
Ja.
Also ich sage auch allen jungen Gründern immer, hey, auf die Frage, wie finde ich denn mein Warum, sage ich denen, ja, arbeitet einfach mal ein paar Jahre, bis ihr kotzt. So hart, bis ihr kotzt. Und auf dem Weg wird dir schon einfallen und auffallen, was dir Spaß macht und was nicht. Und das, was dir Spaß macht, das machst du dann.
Ja.
Also ich glaube, das gehört einfach dazu. Und ja, ich habe so eine harte Vergangenheit hinter mir mit sehr viel Arbeiten und mit sehr viel Ängsten und Sorgen und schlaflosen Nächten. Die waren aber bei mir nie existenziell, sondern, also ja, natürlich waren sie existenziell, aber vor dem Existenziellen hatte ich keine Angst, sondern ich hatte immer nur Angst vor Scheitern an sich.
Ja.
Vielleicht auch verbunden mit Gesichtsverlust. Das ist mir viel wichtiger eigentlich als, ich kann mir jetzt, keine Ahnung was, ich kann mir kein Auto leisten oder so. Das finde ich gar nicht so schlimm. Oder ich muss aus meinem Haus ausziehen oder sowas. Das finde ich gar nicht so schlimm. Schlimmer finde ich so dieses, ich bin Sportler. Und als Sportler habe ich einfach richtig Bock auf Gewinn. Und ja. Es gibt einen Unterschied zwischen, ich habe keine Lust zu verlieren und ich habe Lust zu gewinnen. Da gibt es einen riesen Unterschied. Ich gehöre so zu denen, ich habe echt richtig Bock auf Gewinnen. Aber umso schlimmer ist Verlieren halt für mich. Ne?
Mm-hmm. Kenne ich. wie kam das? Weißt du, jeder hat ja so seine Antreiber. Bei mir war es dann irgendwann, ich wollte unbedingt meinen Eltern beweisen, dass ich in dieser neuen Welt das alles rock und nicht Jura studiere oder Lehramt oder so. Das heißt, ich wollte immer beweisen, dass es geht. Hattest du so einen Antreiber? Ich meine, es muss ja irgendeinen Grund geben, wie man dann nach der vierten Woche 100 Stunden arbeiten noch sagt, okay, mir tut alles weh, meine Augen sehen so derartig kacke aus, ich sehe allgemein derartig kacke aus, aber ich gehe morgen wieder ins Büro.
Schau mal, auf Amazon läuft gerade eine Reportage über Borussia Dortmund. Mhm. Die wurden begleitet. Und Inside Borussia Dortmund heißt das. Und ich bin jetzt kein riesen Dortmund-Fan, deswegen gucke ich das nicht. Ich finde die cool, aber ich bin kein Fan. Und dann siehst du da einen Marco Reus. Marco Reus verdient bei Dortmund, ich glaube, 12 Millionen im Jahr, also ziemlich genau 1 Million im Monat. Das ist ein ordentlicher Stundenlohn, würde ich sagen. Aber das hat er ja jetzt auch schon ein paar Jahre gemacht. Das heißt also, wir dürfen davon ausgehen, der hat so viel Geld auf dem Konto, dass der gar nichts mehr machen müsste. Also wirklich einfach gar nichts mehr, nie wieder in seinem Leben. Können sie auf Ibiza einen schönen Lenz machen mit seiner Frau und seinem Baby. Aber der Typ trainiert 7 Tage die Woche oder 6 Tage die Woche oder 5 Tage die Woche plus ein Spiel oder mehrere Spiele, je nachdem DFB-Pokal und Champions League und so, und geht an seine Schmerzgrenze. Weil das Training ist ja nicht lasches Training, sondern richtig hart in die Fresse. Mhm. Wenn du dem die Frage stellst, die du mir gerade stellst, was glaubst du, ist die Antwort? Die Antwort ist ja wahrscheinlich, ja, weil es mir Spaß macht. Mhm. Ich habe halt Bock drauf. Und das ist bei mir genauso. Und ich finde auch da wieder diese Parallele zum Sport eigentlich sehr angebracht, weil mir macht das halt einfach richtig Spaß. Ist dabei jeder Tag Spaß? Nee, manchmal musst du auch kotzen, weil du manchmal hast du einfach Dinge, da hast du keinen Bock drauf. Aber da ist dann wieder das Thema Disziplin, wie sehr bist du bereit, dich zu quälen für ein großes, höheres Ziel. Und das große, höhere Ziel ist bei mir halt einfach, ja, wie im Sport, keine Ahnung, Erfolge sammeln, Goldmedaillen sammeln. Bock auf Dinge realisieren und ich finde, Unternehmertum ist die schönste Form der Selbstverwirklichung. Mhm. Und ich habe das auch gestern Abend war ja Sonntag, zumindest bei uns, habe ich so drüber nachgedacht. Ich habe halt Bock, morgen früh wieder loszulegen. Warum? Ich habe gesagt, weil ich was unternehmen will. Das ist so, stell mal vor, jemand Cooles kommt zu dir, ein guter Freund, und sagt, ey, hast du Lust, dass wir morgen was Cooles machen? Hast du Lust, dass wir morgen was Cooles unternehmen? Dann sagst du doch, boah, ja, klar. Mhm. Und ich glaube, als Unternehmer bist du selber dieser Freund und du in einer Person und sagst dir selber, ey, wollen wir morgen was Cooles unternehmen? Und das sage ich mir irgendwie jeden Tag und dann sage ich, ja, habe ich Bock drauf, verdammt nochmal.
Geil.
So ist es halt.
Geil.